Umgekehrt, jetzt komme ich zu meinem dritten Punkt, nämlich zur Energiepolitik der Staaten, ist überhaupt nicht zu bestreiten, dass in allen Staaten mehr oder weniger so etwas stattfindet wie ein energiepolitisches Umsteuern. Alle wollen weg von den fossilen Energieträgern, Gas und Öl. Alle setzen auf Solarzellen, Photovoltaik, Windkraft und so fort. Überall wird politisch die Energiebasis umgebaut, und zwar ganz ohne Einigung in Kopenhagen. Selbst Staaten, die sich selber bis vor kurzem noch als große Kritiker des Klimaschutzgedankens verstanden haben, die tun das schon seit 10, 15 Jahren. Zum Beispiel die USA. Bis vor einem Jahr war noch Bush im Amt. Und die Position von Bush in Amerika war, Klimawandel ist eine Lüge. Die bauen aber in Amerika seit 15 Jahren ihre Energie um und wollen Weltmarktführer bei Renewables werden. China zum Beispiel, auch ein Beispielfall, gilt als der größte Dreckspatz auf der weiten Erde. China ist Großkunde bei Siemens Renewables. In der Süddeutschen von gestern stehen die Zahlen. Die bauen 100 Gigawatt mit Windrädern auf. Das entspricht einem X-fachen der gesamten deutschen Stromversorgung, die die aus Windrädern produzieren. Anders gesagt, dieses energiepolitische Umsteuern, das wirklich stattfindet, und zwar bei allen, selbst bei Kritikern des Klimaschutzes, muss andere Gründe haben als die vorgestellten ökologischen. Rettet die Menschheit vor der Erwärmung, bewahrt das Meer vom Anstieg seiner Pegel. Der Grund dafür ist dann ernsterer Natur und liegt darin, dass die Nationen mit der Art, wie Energie produziert und verarbeitet wird, unzufrieden sind. Die wollen ein neues Energiefundament in ihren Nationen etablieren und sind mit dem Überkommenen unzufrieden. Warum? Dazu vielleicht ein kurzer Blick auf die besondere Rolle, die Energie in einer kapitalistischen Wirtschaft spielt. Energie ist einerseits ein Verkaufsartikel wie vieles andere auch, wie Spaghetti oder Automobile oder Kleidung. In einer anderen Hinsicht aber ein ausgezeichneter Artikel. Energie geht als Kost in jede Kapitalkalkulation ein. Entweder durch den Sprit, den die LKWs verfeuern oder die Postautos verfahren, oder durch den Strom, den die großen Maschinen der Industrien verbrauchen oder die Computer und Telefone. In jeder Bilanz ist Energie ein wichtiger Posten. Das ist sowas wie der universelle Schmierstoff des nationalen Wachstums. Überall wird er gebraucht, überall als Kostengröße im Blick zu halten für die Konkurrenzfähigkeit der Wirtschaft. Und deswegen ist die Energiewirtschaft eine Staatsangelegenheit. Ein Staat kümmert sich um den Energiesektor. Er will mindestens, dass drei Anforderungen erfüllt sind. Energie muss erstens flächendeckend vorhanden sein in einem Staat, der aus seiner Scholle ein wuchtiges Kapitalwachstum schlagen will. Das reicht nicht in Bremen oder Frankfurt. Das muss auch in Friesland klappen, flächendeckend. Die Versorgung muss sicher sein. Da darf es nicht nur deswegen, weil die Ukraine und Russland in einem Zwist liegen, zu einem Engpass kommen, der am Ende das Fabrikleben lahmlegt. Und es muss billig sein, um die Kosten der Bilanzen, die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie im Auge zu behalten. Öl und Gas, diese beiden Grundpfeiler, die waren das deswegen in der Energieversorgung der Nachkriegszeit, weil sie so konkurrenzlos billig waren. Und an dieser Art Basis der Energieproduktion und Technik zeigen sich in der heutigen Lage erhebliche Schönheitsfehler. Nicht einfach in dem Sinn, dass die Öllagerstätten endlich sind. Das sind sie wohl auch, aber was ist nicht endlich auf dieser Welt? Diese Ressourcen unterliegen einer verschärften Konkurrenz. Es gibt neue mächtige Aufsteiger in der Weltwirtschaft, allen voran China, auch Indien wäre zu nennen, die um diesen Stoff konkurrieren. Das macht den Preis zu einer prekären Sache, wenn so viele Konkurrenten sich auf diesen Stoff werfen. Aber nicht nur der Stoff ist eine Streitfrage. Erst recht ist eine Streitfrage das Verfügungsrecht über den Stoff. Nehmt mal als Beispiel die USA. Die sagen zum Beispiel, dass sie darunter leiden, dass ausgerechnet solche Typen wie Chavez auf einem riesigen Ölvorkommen sitzen, das sie auch noch in die USA gewinnbringend verkaufen. Man darf sich da auch nicht vertun. Amerika ist ein großes Land, die haben auch eigene Ölquellen. Aber 60% des amerikanischen Öls ist Import, unter anderem von Venezuela. Also steht Amerika auf dem Standpunkt, das ist ein widersetzlicher Staat, der mit linken Experimenten, so ihr Urteil, auf Abwägen ist, eigentlich Allianzen gegen Amerika schmiedet und mit den Staaten des Bösen paktiert, Iran gehört dazu, Kuba auch. Ausgerechnet denen kaufen wir einen Stoff ab, mit dem wir eigentlich Feinde reicher machen. Da liegt die Quelle ganz in der falschen Hand und wir hängen davon ab. Das gefährdet die Sicherheit der Vereinigten Staaten. Genau das übrigens hat Clinton auf dem Kopenhagen-Gipfel auch gesagt. Was ist das Gefährliche an CO2? Darauf hat sie drei Antworten gegeben. Erstens bedroht CO2 die Sicherheit Amerikas. Zweitens bedroht CO2 die Wirtschaft. Und drittens das Klima in der Reihenfolge. Für die EU, die ja an vorderster Front mit ihren Windrädern unterwegs ist, ist die Lage am Energiemarkt auch nicht erfreulich. Ihr Zugriff auf Öl, das sie unter dem eigenen Boden so gut wie nicht besitzt, war immer daran gebunden, dass sie an der Seite der Supermacht USA gegen widerborstige Verkäufer in der OPEC den Letztzugriff militärisch sichern kann. Die NATO, das haben hier die meisten gelernt, wenn ich das Alter richtig einschätze, die NATO hat immer auch unser Öl verteidigt, unsere Seewege zum Öl sicher gemacht. Diese Sicherheit, die kommt auch für die EU in zweifacher Hinsicht abhanden. Denn die USA stehen ja seit dem Antiterrorkrieg eigentlich gar nicht mehr als verlässlicher Verbündeter an der Seite der EU, sondern verfolgen Kalkulationen, die sich sogar über die Interessen der EU hinwegsetzt. Den Irakkrieg haben die ohne das Plazett von Schröder gemacht und damit schwer Interessen von Siemens und anderen beschädigt. Und nach der anderen Seite hin sind sie eigentlich, die Hauptverbündeten von damals, eine Quelle der Verunsicherung, die erst den Irak angezündet haben, demnächst vielleicht Iran und damit wieder ein Stück Unsicherheit in den Energiemarkt und den deutschen Zugriff dahin bringen. Zusammengefasst leidet so für alle Staaten, die auf derselben Basis Energie produzieren, mit Öl und Gas, die Sicherheit der Versorgung mit dem Stoff genauso wie seine Billigkeit. Und deswegen haben sie auch alle mehr oder weniger dasselbe Ideal vor Augen. Nämlich so etwas wie eine energiepolitische Unverwundbarkeit herzustellen, indem sie eine neue Art von Energietechnik aufbauen, die peu à peu, aber tendenziell komplett die Abtrennung erlaubt von den fossilen Energieträgern Öl und Gas. Davon wollen sie weg. Das Ziel, ja, sowas wie eine unverwundbare Energiebasis mit neuer Technologie herstellen, Das eint alle Maßnahmen, die man in Deutschland, aber nicht nur da, beobachten kann bei der energiepolitischen Umbauveranstaltung. Schaut mal nach Deutschland. Die bauen große neue Offshore-Parks in die Nordsee und Ostsee. Und wie man liest, soll bis 2020 20% aller Energie daraus kommen. Gleichzeitig eröffnen die brandneue Kohlekraftwerke. Das passt doch nicht unter den Begriff Klimaschutz. Es ist doch eine irrwitzige Vorstellung zu sagen, ich weiß, dass es um die Verminderung der CO2-Emissionen geht, in Ansehung der Windräder, die sie bauen. Und gleich daneben bauen sie die größten Dreckschleudern Europas neu auf. Ganz am Rande gibt es in Nordrhein-Westfalen gerade einen Streit. Die müssen in Nordrhein-Westfalen ein Gesetz streichen, damit E.ON sein Kohlekraftwerk in Datteln vollenden kann. Da haben sie nämlich in einem Gesetz diese Schwärmerei vom Klimaschutz reingeschrieben und gesagt, sie möchten eigentlich nicht solche Stinker vor ihrer Tür haben, aber E.ON möchte so einen Stinker haben. Also wird das Gesetz gekippt. Ein anderes Projekt, lange schon unterwegs, Biodiesel, Ethanol aus Mais wird gewonnen. China ist hier ein Vorreiter. Die kaufen riesige Ländereien in Afrika und Südamerika auf, um Biosaaten auszubringen, um Energie zu gewinnen, die nicht aus Erdöl und Gas kommt. Desertec, 400 Milliarden wollen die Europäer da in den nordafrikanischen Sand setzen, um Solarzellen aufzubauen, die dann mit großen Unterseekabeln die Energie nach Europa transportieren. Und dann kommen noch die AKWs, die nie in irgendeinem Zusammenhang gebracht waren zur Zeit der Gründerväter mit der Verminderung von CO2-Emissionen. Aber diese Heuchelei, dass sie diesen Dienst erbringen, die ist ihnen jetzt gerade recht. Gebraucht werden sie als ein Stück Unabhängigkeit von Öl und Gas. Das sind wieder Meiler auf dem eigenen Boden mit dem eigenen Uranbrennstoff. Und um die Entsorgung braucht sich ja die deutsche Atomindustrie keine allzu großen Sorgen machen. Man kann das in die Asse kippen. Nehmt mal darum eine Klammer. Ja? Windräder hier, daneben funkelnagelneue Kohlekraftwerke, die größten CO2-Emittenten. Dann Desertec und AKWs. Das lässt sich doch nicht alles unter diesen Titel packen. Hier geht es um die Verhinderung von Klimafolgen. Das, was die wirklich eint, diese Maßnahmen, ist, dass auf diese Weise die Abhängigkeit von fossilen Trägern, insbesondere von auswärtigen Energieträgern, vorankommt, die Abhängigkeit gemindert wird und Zugriff genommen wird auf neue Energiequellen. Und das Ideal, das Staaten da vor Augen haben, ist, man will nicht abhängig sein, sondern andere abhängig machen. Eben dadurch, dass die Energie möglichst künftig nicht mehr ein Bodenschatz ist, sondern sowas wie ein Industrieprodukt, das man selber günstig herstellt, das alle anderen brauchen und das man deswegen verkaufen kann. Energie als Bodenschatz, wenn man mal so amerikanische Diskussionen verfolgt, wird ja schon quasi wie eine politökonomische Entgleisung behandelt. Die ganze Welt der Staatenkonkurrenz, die mit ihren nationalen Wirtschaftsstandorten den Weltmarkt bestücken und dort um Erträge gegeneinander kämpfen. Das Prinzip dieser Konkurrenz besteht darin, dass die Standorte die Kapitalproduktivität aneinander messen. Wer kann anderem Absatzmärkte streitig machen, dadurch, dass er mit einer preiswerten Ware Konkurrenten aussticht? Ja, diese Hierarchie, die ihnen da vorschwebt, den maßgeblichen Staaten, ist ganz durch ihre Kapitalwucht bestimmt, daran gemessen. Ist ja sowas wie ein Bodenschatz, eine Laune der Natur, die plötzlich Staaten in eine Hierarchieposition bringt, wo sie eigentlich gar nicht reingehören. Bloß weil unter ihrer Kruste Öl liegt, werden diese Scheichs reich wie Scheichs, mir fällt kein besserer Vergleich ein. machen andere davon abhängig und gehören dann auch noch zu den falschen 50ern, die die Weltmacht anfallen. Insofern ist dieser Umbau, der da auf den Weg gebracht wird, Energie soll als Produkt einer Industrie zustande kommen, nicht umgeformter Bodenschatz sein, sodass er nicht mehr fremden Herren gehört, sondern in die eigene Zuständigkeit fällt. Das führt jetzt schon zu einer Neueinstellung der Gewichte der Staaten in der Welt. Staaten werden in eine neue Rolle hinein aus einer alten herausbuxiert. Die Ölscheichs zum Beispiel haben über sich selbst das Urteil. Sie sind auf einem absteigenden Ast. Selbst die müssen energiepolitische Umstellung betreiben. Das geht nicht so weiter. Und Afrika spekuliert vielleicht darauf, dass sie als Standort dieser riesigen Solarzelle, 400 Milliarden sind im Gespräch als Investitionsvolumen, vielleicht neue Einnahmequellen darüber erschließen, dass sie dort als Wachposten für die Investitionen von E.ON und der Deutschen Bank im Sold stehen. Auch sowas wirft Fragen der Sicherheit in höchstem Grade auf. Weil die EU sich zum Beispiel fragt, wie man die vielen nordafrikanischen Staaten eigentlich beurteilen muss hinsichtlich ihrer Stabilität und wie man sie unter Kontrolle halten kann, damit man die vielen Solaranlagen am Ende nicht doch buchstäblich in den Sand gesetzt hat. Dieser Umbau der nationalen Energiebasis kommt voran, um die eigene Konkurrenzposition zu stärken und ist gleichzeitig eine Belastung. Das ist so. So etwas kostet Geld. Jede Gebäudedämmung, die verordnet wird für Unternehmen, um Öl einzusparen, um von dieser Abhängigkeit wegzukommen, belastet die Unternehmen mit Kosten, die privaten auch. Die Aufträge, neue Energietechnik zu entwickeln, das sind Kosten für Forschung und Entwicklung. Die wollen geschultert sein. Und das, der unhinterfragbar notwendige Umbau des Energiegeschäfts, verursacht Kosten für die ganze Industrie eines Standorts. Das stachelt die Staaten zu einer Überlegung nach vorn an. Nämlich zu der, ob es nicht ginge, die Konkurrenten, gegen die man sich auf so eine Weise stärken möchte, für ein Energieregime zu gewinnen, sodass die eigenen Kosten unschädlich gemacht werden fürs Wachstum und die anderen benutzt werden können, sodass man am Ende einen Vorteil in der Konkurrenz herausschlägt. Sowas wird überlegt. Dieses Kalkül teilen alle Nationen, weg von der fossilen Energie, ohne Schaden am Wachstum zu nehmen. Und dazu, da möchte man gerne die Konkurrenten einspannen, um das zu erreichen. Klimaschutz ist für dieses Projekt der passende Titel. Klimaschutz ist eine blendende Erfindung für diese grenzüberschreitende Energiepolitik. Und zwar aus zwei Gründen. Der erste ist, wer Klimaschutz sagt, der präsentiert sein nationales Interesse am Umbau seiner Energiebasis als ein übernationales, quasi unegoistisches Interesse, das alle teilen können, ein Menschheitsanliegen. Das bewegt sich noch quasi im Feld der Diplomatie solcher Gipfel, wo man den nationalen Egoismus zustimmungsfähig macht. Man präsentiert ihn als Menschheitsanliegen, dem doch alle anderen ihre Zustimmung eigentlich nicht verweigern können. Das andere aber ist, Klimaschutz hat eine Verbindung zur Energiepolitik, die da wirklich sachlich betrieben wird, die, Ironie der Geschichte, in einer chemischen Verbindung besteht. CO2, Kohlendioxid. CO2 steht für die Absage an die fossilen Energieträger. aber so ausgedrückt, dass die Folge davon, die Minderung des CO2-Ausstoßes, als die eigentliche Absicht präsentiert wird. Die Absage an Öl und Gas drücken Sie nicht so aus, das machen wir, um unabhängig zu werden, um auf eigenen Füßen zu stehen, sondern Sie drücken es an der Wirkung des Verbrennungsproduktes aus. Das ergibt dann, wenn wir das machen, weniger CO2. Und siehe da, ist das nicht genau dasselbe Gas, das die Erde erwärmt und das Klima verdirbt? Jetzt haben wir Standbein und Spielbein. Standbein ist die Energiepolitik. Wenn man jetzt noch Zweck und Wirkung vertauscht, den Zweck, Umbau der Energiebasis an der Wirkung ausdrückt, weniger CO2 wird emittiert, dann hat man Klimaschutz als den glaubwürdigen Titel von Energiepolitik eingeführt. Und mit dieser Verwechslung lässt sich sogar noch arbeiten. Das kann man operationalisieren. Man kann nämlich jetzt, wenn der Abschied von den fossilen Energieträgern sich wegen seiner Wirkung als Minderung der CO2-Produktion ausdrücken lässt, mit anderen Staaten darum rechten, welche Reduktionsziele beim CO2 man vereinbaren möchte. Denn dass da Reduktion im Spiel ist, das kommt eben wegen der Umstellung der Energie auf andere nicht fossile Träger. Und wenn man das könnte, wenn man andere Staaten zu einer Reduktion von CO2-Zielen, von CO2 verpflichten könnte oder sie dafür gewinnen könnte, dann wäre es besonders gut, wenn die zur Erreichung dieser Ziele auf eine Technik angewiesen wären, die man selber als federführender Chef im Weltenergiemarkt anbieten kann. Die deutsche Spekulation war ja immer schon mit Händen zu greifen. Die würden gern andere Staaten auf eine CO2-Reduktion verpflichten, die sie mit ihren alten Kraftwerken nicht zustande bringen, sodass sie deutsche Windräder einkaufen müssen. Dann wäre nicht nur die Kostenbelastung in Deutschland für die Industrie ein gutes Stück unschädlich gemacht, sondern man hätte aus der Drangsal der anderen Nationen eine Geschäftsquelle gemacht, einen Exportschlager für die eigenen Renewables. Kyoto ist jetzt ungefähr 13 Jahre alt oder so, war tatsächlich ein Versuch, ein solches Regime der CO2-Reduktion zu etablieren. Die haben sich mal darauf verstanden, die Staaten, einige, nicht alle, 5% Minderung gemessen an dem Auspuffniveau von 1990 zu beschließen. Freilich, jede Nation hat daran gedacht, so ein Beschluss darf natürlich nicht das nationale Wachstum angreifen. Deswegen haben sie die Rechnung so zugeschnitten, dass das eben nicht passiert. Sonst macht nämlich keiner mit. 1990 war zum Beispiel für Deutschland deswegen so ein unverzichtbares Datum, weil just zu dem Zeitpunkt die DDR zusammengebrochen ist und quasi der entfallene Qualm des heimgeholten Stücks Deutschland ein gutes Stück Spielraum geschaffen hat dafür, dass die deutsche Industrie mit ihrem Dreck weiter wachsen kann. Man hat einfach die Kapazität Gesamtdeutschlands hochgerechnet, obwohl eine Hälfte jedenfalls schlotpolitisch gesehen amputiert war, sodass Luft im Spiel war. Ostdeutsche Staaten zum Beispiel durften die Bereiche, mit denen sie gar nichts anfangen konnten, kapitalismusmäßig, ihre riesigen VEB-Betriebe, die durften sie als CO2-Senke anrechnen und verrechnen mit dem CO2-Ausstoß, den sie haben. Sonst hätten auch die Polen und solche Staaten nie mitgemacht. China zum Beispiel. China hat den Status eines Entwicklungslands bekommen, hat deswegen bei Kyoto unterzeichnet und mitgemacht bei den Klimaschützern. Und der Kniff am Status Entwicklungsland war, so ein Land ist von jeder Reduktion freigestellt. Und die USA haben sich einfach auf den Standpunkt gestellt, das ist eine Lüge, da machen wir nicht mit. Das haben sie einmal unterzeichnet und darauf einen Zertifikatehandel gegründet. Und die Überlegung, die Philosophie, wie sie sagen, war die, Wenn man für jeden, für jedes Dreckpaket ein Zertifikat austeilt, das am Ende sogar gehandelt wird und verkäuflich ist, dann wird es eine Kalkulation erst der Betriebe, dann der ganzen Nationen, dass sie doch Geld investieren könnten in eine Technik, die diesen CO2-Ausstoß minimiert und das nicht mehr benötigte Zertifikat ein verkaufbarer Handelsartikel wird für die Unternehmen, die wachsen, ohne in energieeffiziente Techniken zu investieren. Die können dann ein neues Dreckpaket kaufen. Sodass unter dem Strich tendenziell, wenn dieser Druck auf alle ausgeübt wird, sich die Tendenz durchsetzt, es lohnt sich, in effiziente Energie zu investieren. So eine Philosophie steht Pate bei diesem Zertifikatewesen und das haben sie auf die Nationen verteilt. Die haben auf die verschiedenen Länder, die das unterzeichnet haben, ein Paket Zertifikate verteilt und zwar so viele, so hat jedes Land gerechnet, dass das eigene nationale Wachstum dadurch möglichst nicht behindert wird, aber gleichzeitig so wenige, dass andere Nationen Nachfrager werden, denen man nicht gebrauchte Zertifikate verkaufen kann, sodass daraus eine Geschäftsquelle wird. Oder, wenn die anderen das vermeiden wollen, dass sie Geld in Zertifikate stecken müssen, dann bleibt ihnen nur der Weg, bei uns anzuklopfen und moderne Energietechnik zu kaufen. Dann machen wir einen Exporterfolg. Also ist unter dem Strich dieses ganze Zertifikatewesen und der Handel mit Emissionszertifikaten ein Kräftemessen zwischen Standorten, nämlich hinsichtlich der Frage, für wen ist die Vorgabe, auf die man sich da einlässt, eine Last und für wen wird sie eine Verdienstquelle? Ja, jeder wollte natürlich die Verdienstquelle, nicht die Last. Und deswegen ist nach 12, 13 Jahren Kyoto, wenn man die Bilanzen mal liest, es so, dass die meisten die Reduktionsziele nicht erreicht haben, bevor, falls ihr euch erinnert, Berlusconi mit dem Mailänder Dom zusammengestoßen ist, hat er ein heftiges Gefecht gehabt mit der EU. Er will unbedingt mehr Zertifikate als genehmigt, weil die italienische Industrie mehr Dreck ausstößt. Naja, und die, die sie erreicht haben, die teilen sich noch einmal, wenn man die Bilanzen anguckt. Was nämlich die Griechen mit ihrem Haushalt können, das können die anderen beim CO2 schon lange. Kreative Buchführung. Kopenhagen, die letzte Konferenz, ist gemessen an diesem Protokoll von Kyoto, an dieser Vereinbarung, die es da gegeben hat, ein gewisser Fortschritt. Nämlich dahingehend, dass diese Konferenz mit ihrem Eklat offen zu Protokoll gibt, einen Willen zu gemeinsamen Reduktionszielen gibt es nicht. Die einigen sich da auf nichts. Und der schöne Schein, man würde da gemeinsam im Namen der Menschheit die Meerespegel regulieren, der ist verschwunden. Dennoch hat keiner der Staatsmänner auf dem Standpunkt gestanden, das ist eine Fußnote der Geschichte, was kümmert uns Kopenhagen? Die sind alle hingefahren. Obama und Merkel und alle wichtigen Staatschefs, auch der chinesische, waren dort. Ja, warum? Weil das immerhin ein Gipfel ist, auf dem befunden wird über die grenzüberschreitende Bewirtschaftung von Energie und Energietechnik, was Nationen für existenziell halten. Denn jede arbeitet daran, ihre Energiebasis umzubauen, möglichst andere für Verträge multilateral oder bilateral zu gewinnen, um dabei Konkurrenten zu benutzen, statt selber unter die Räder der Konkurrenz zu kommen. Dieser Standpunkt eint die Nationen, deswegen fahren sie dahin. Allerdings aus sehr konträren Berechnungen. Und die konnte man auf dem Gipfel ja sehen. Die USA sind angereist, auch schon vorher per Proklamation. Nicht mit dem Willen, über solche Reduktionsziele und so ein verlängertes Regime von Kyoto zu verhandeln. Der Obama hat vertreten, er redet über Reduktionsziele gar nicht. Es sei denn, vorher gibt es eine Einigung über ein internationales Aufsichtsregime. Und wie die Einigung aussieht, war die Überschrift seiner großen Rede, dass nämlich Leadership der USA dafür das Passende ist. Ein Mann, der so antritt und eine Weltmacht auf diesem Gipfel vertritt, naja, der trägt die Konkurrenz dort schon gar nicht mehr auf dem Feld der Energie- und energiepolitischen Vereinbarungen aus, sondern gewissermaßen in der Etage darüber, nämlich bezüglich der Frage, wer hat hier eigentlich die Aufsicht? Wer führt sie? Wer unterliegt ihr? Und da hat der Obama klare Vorstellungen. Amerika führt sie und der damit angegriffene Staat war in erster Instanz China. China unterliegt ihr und soll das zugeben. China sollte zugeben, sie sind der größte Dreckspatz in der CO2-Frage und sollen Bereitschaft bekunden, sich einem solchen Regime internationaler Aufsicht über Emissionen zu unterwerfen. China ist als Staat angetreten und hat auf derselben Ebene dagegen gehalten. Der Wen Jiabao hat zu diesem Vorstoß gesagt, so etwas, dieses Ansinnen Obamas, verletzt Chinas Souveränität. Kommt also nicht in Frage. Die verhandeln auf gleicher Augenhöhe. Nicht quasi als Objekt einer Aufsichtsmacht, die den Platz anweist. Und sie haben sich gegen die EU gestellt. Sie haben sich gegen die EU gestellt mit dem Argument, die Reduktionsziele und energiepolitischen Standards, die ihr verordnet haben wollt, die vertragen sich nicht mit chinesischem Wachstum. Das ist mit uns nicht zu haben. Und die Chinesen sind wohl umgekehrt auch gar nicht in der Position, dass sie sich aus der Vereinbarung solcher Standards etwa dasselbe versprechen könnten wie die EU. Dass, wenn sich nämlich andere darauf einlassen, man selber Punkte macht als Hauptexporteur der Technik, die man unbedingt braucht, um sowas einhalten zu können. China kauft in großem Maßstab erneuerbare Energietechniken, ist aber noch nicht der am Weltmarkt durchgesetzte Verkäufer, der daraus den großen Gewinn zieht. Bleibt noch die dritte Position und dann sind wir schon fast durch. Die EU. Es ist der einzige Staatenblock, in sich auch zerstritten, der noch so etwas sein will wie ein energiepolitisches Machtzentrum mit Standards, die verbindlich sein sollen. Auch dann, wenn USA und China nicht mitziehen. Die kalkulieren so, weil sie sich davon versprechen, so können sie den eingeführten Erfolg, den sie als Exporteure von Klimatechnik haben, am Markt festigen und ausbauen, bevor sie unter die Räder der Konkurrenzoffensive von Amerika und demnächst China kommen. Versucht haben sie sowas wie eine Koalition der Gutwilligen, andere Entwicklungsländer um sich scharen mit dem Angebot, ihr kriegt Kredite, wenn ihr dafür die Klimatechnik von Siemens oder RWE kauft, mit sehr mäßigem Erfolg. Bleibt noch der letzte Splitter der Konferenz, der erklärt, warum auch die Have-Nots auf dieser Konferenz auflaufen. Palau, Malediven, Sudan. Sudan hat sich als Sprecher dieser Gruppe aufgebaut. Die haben einen Eklat produziert auf dieser Konferenz, da wäre das Ding fast auseinandergegangen. Sudan hat den Standpunkt dieser Länder verkündet mit dem Satz, die Verweigerung der Energietechnik aus Industriestaaten für Entwicklungsländer ist schlimmer als der Völkermord an den Juden. Das haben sie gesagt und gedacht haben sie, wenn die mit so dicken Autos rumfahren, dann steht uns demnächst das Wasser bis zum Hals und die Leute können nicht mehr leben auf den Malediven, die gehen unter, keiner nimmt sie, Völkermord. Das haben sie gedacht, haben sie auch gesagt. Wie haben sie kalkuliert? Na, immerhin. Man muss sagen, selbst so ein kleiner Staat, der eigentlich ausschließlich in der Rolle des Betroffenen vorkommt und nicht als mächtiger Repräsentant eines Kapitalstandorts, der energietechnisch etwas bieten kann. Auch die haben eine Berechnung im Kopf. Nämlich die, wie viel lassen sich die anderen eigentlich ihren moralischen Heiligenschein kosten? Könnte man nicht mit dem Argument, mit dem Sie die ganze Weltöffentlichkeit umgarnen, wir betreiben Klimaschutz, quasi erpresserisch gegen Sie wenden und sagen, dann lasst euch mal ein paar Millionen kosten, damit Palau Windräder kriegt. Und außerdem ist in Abstimmungsprozeduren ja auch das nicht zu unterschlagen. Ich glaube, da gilt ja auch One Man, One Vote in diesem Pferch da in Kopenhagen. Und ein paar Stimmen kann man ja auch immer gebrauchen. Das ist gewissermaßen adressiert an die Freunde des Klimaschutzes, das bedrückende Fazit von Kopenhagen. Dieser Gipfel war sich nur in einem einig, dass es nämlich keine Einigkeit gibt. Die betreiben ihren energiepolitischen Umbau miteinander als Konkurrenzveranstaltung gegeneinander. Und der einzige Konsens, der auf diesem Gipfel zu haben war, außer dem grundsätzlichen Dissens, war der, ein nächster Gipfel soll folgen, auf dem über die Folgen gesprochen wird. Das ist gewissermaßen die Signalisierung weiterer Kooperationsbereitschaft, die deswegen nötig ist, weil man den nationalen Umbau unter Inanspruchnahme der Konkurrenten betreiben möchte, also den Gesprächsfaden nicht abreißen lassen will. Das also ist erst einmal mit Kopenhagen gestrichen, dass man als Staat, der neue Energiepolitik betreibt, andere mit einem energiepolitischen Regime für sich in Anspruch nehmen kann, um Kosten unschädlich zu machen.